Liebe Zuhörer im Internet, seien Sie mir ganz, ganz herzlich willkommen geheißen. Hier ist Ihr Pfarrer Hans Spiegel aus Bischofshofen in Österreich und Sie hören das Tagebuch eines Pfarrers. Ich lade Sie ein, mir in die Welt der Bibel zu folgen. Ganz zu den ersten Christen, und was haben die eigentlich von Jesus gesagt? Wie haben uns diese die Weihnachtsgeschichte überliefert? Schauen Sie, am 24., wenn ich dann das Weihnachtsevangelium nach Lukas im zweiten Kapitel lese, dann gibt's dabei immer eine schwierige Situation. Also am Anfang, wenn das so ist, so mit Maria und Josef, die machen sie auf nach Bethlehem und so weiter und so fort, da lächeln alle und hören zu und das passt. Und dann ganz am Schluss dieser Erzählung kommt's auch bei den Leuten in der Kirche immer wieder zu einem Problem, da kommt nämlich der eigentliche christliche Satz und da merke ich, die Leute sind irgendwie verwirrt. Da sagt der Engel zu den Hirten nämlich, ich verkündige euch große Freude, die aller Welt widerfahren soll, soweit geht's noch. Heute ist euch der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Da war sie dann immer, das ist jetzt eine schwierige Sache, da sind sie ausgestiegen. Jetzt möchte ich Sie ein bisschen einladen, sich ein paar Dinge anzuhören, vielleicht auch wirklich diesmal ja einfach zu lernen. Protestanten dürfen immer stolz darauf sein, dass sie permanent lernen, was diese Begriffe eigentlich heißen. Heiland, das ist ein ganz speziell deutsches Wort, das ist so eine bisschen Erfindung von Luther schlussendlich. Das ist der, der das Heil bringt. Jo, also der euch das Heil bringt, der ist in der Stadt Davids geboren. Das ist dann Bethlehem, das ist klar. Was soll das jetzt heißen, Christus der Herr? Wenn Sie ein bisschen sich auskennen, so im Christlichen, dann wissen Sie, es gibt so etwas wie einen Messias. Der Messias ist eine Funktion. Das ist also jetzt zunächst einmal keine Person, sondern das meint jetzt zunächst nichts anderes als einen Menschen, der von Gott mit einer ganz, ganz bestimmten Aufgabe ausgestattet ist. An sich kommt das vom hebräischen Wort Meschach und bedeutet ein Gesalbter. Also ein Gesalbter ist einfach ein Mensch, den man in einem Gottesdienst gesalbt hat. Das sehen Sie heute noch bei römisch-katholischen Priestern. Die werden zum Priester gesalbt oder zum Bischof gesalbt. Und Sie können es auch noch anschauen in einem alten Film bei der Königskrönung von Elisabeth II. Von England. Da ist es noch richtig, haben Sie sich das noch vorgegeben. Da wird das eigentlich entscheidende Moment ist gar nicht die Aufsetzung der Krone, sondern die Salbung mit Salböl. Das ist einfach ein sehr, sehr feines, gut riechendes Öl. Und das meint dann, dieser Mensch hat eine ganz besondere Aufgabe in dieser Welt. Bei der Königin Elisabeth II. Das Volk gut zu regieren und zu verteidigen und so weiter und so fort. Jetzt gab es im Alten Testament ziemlich viele Messiasse, weil auch alle Leute, die irgendwas mit dem Gottesdienst zu tun hatten, das geht dann im römisch-katholischen Priester weiter, gesalbt worden sind. Also die haben von Gott jetzt die Aufgabe gekriegt, zum Beispiel das Opfer richtig darzubringen oder auch den Tempel zu putzen und so weiter und so fort. Das waren alles spezielle Aufgaben von Gott her, nicht von den Menschen her. Das heißt, Messias ist zunächst einmal ein sehr, sehr weiter Begriff. Jetzt ist dann einiges passiert in Israel und die Anzahl der Messias ist in irrsinnig zurückgegangen. Also zum Beispiel gab es keinen gesalbten König mehr. Und jetzt haben die Leute immer mehr und mehr angefangen, auf jemanden zu warten, der dann wieder als König kommt und es gab dann auch keinen ordentlichen Hohepriester mehr und als wahrer Hohepriester kommt und jetzt nur noch Dinge tut, die ihm Gott aufgetragen hat. Ganz im Unterschied zu den normalen Messiasen, weil von denen hatten sie eigentlich die Schnauze voll, weil die ihre Ämter immer missbraucht haben. Also das kennen wir ja als Menschen nicht. Da wird einer in sein Amt eingeführt und dann ist dem das einfach völlig wurscht, was er eigentlich tun soll. Er tut's einfach nicht, sondern er wirtschaftet in die eigene Tasche und ist selber wichtig. Diese Erfahrung hatte das Volk Israel und jetzt erwarten sie den Messias. Also nicht irgendeinen, sondern den, der wirklich nur tut, was er von Gott beauftragt wurde. Wenn wir sagen, Jesus war der Messias, so bekennen wir in diesem Satz, wir halten dafür, dass diese eine Person, dieser eine Mensch, völlig unabhängig von allen menschlichen Rücksichtnahmen, von allen menschlichen Ängsten, vollkommen klar den Auftrag Gottes erfüllt hat. Und diesen Auftrag Gottes, da hat das Volk Israel sehr herumgestritten, da waren sie sehr, sehr unsicher. Die meisten haben natürlich einfach angenommen, der wird ein extrem toller König und Hohepriester werden und wird die Besen aushauen und allen wird's gut gehen. Das Problem des Neuen Testaments, des Auftreten Jesus, ist sozusagen, er überspringt diese normale Königs- und Hohepriesterrolle. Also der setzt sie nicht auf einen Thron, der zieht sie nicht das Priestergewandel an und macht da den perfekten Gottesdienst im Tempel von Jerusalem, sondern er macht's gleich richtig. Er macht gleich etwas und was macht er? Er rettet die Menschen. Damit sind wir wieder bei diesem ersten Begriff Heiland gelandet. Sie merken jetzt, wie viele Begriffe sich eigentlich kombinieren. Was Weihnachten wirklich ist. Weihnachten ist die Aussage, da gibt's einen Menschen, der war ein normaler Mensch. Deswegen war er zuerst einmal ein kleines Baby, das in die Windung gemacht hat. Und der ist jetzt aber gleichzeitig der eine Messias. Der, der nur tut, was ihm Gott befiehlt. Der wahre König ist, der wahre Hohepriester ist, der, so kommt es dann in der theologischen Entwicklung, wird es sprachlich auf den Punkt gebracht, die zweite Person der Dreifaltigkeit ist und gleichzeitig ein ganz normaler Mensch ist und der uns rettet, der also das Heil bringt. Jetzt die Formulierung Christus der Herr. Christus ist einfach das griechische Wort für das, was auf Hebräisch Messias heißt, heißt einfach der Gesalbte. In der römisch-katholischen Kirche heißt das Salböl für die Priester Weihe bis heute Chrysam. Merken Sie den gemeinsame Wortwurzel Christus, Chrysam. Das gehört also irgendwie zusammen. Und der ist jetzt der Messias und der Herr. Und jetzt wird es erst richtig spannend. Der Herr ist nämlich eigentlich das Wort für Gott im Alten Testament. Warum? Ja, Gott hat im Alten Testament einen Namen, der heißt dort Jahwe. Aber in diesen archaischen Zeiten hatte man unglaubliche Angst, diesen Namen Jahwe auszusprechen. Und zwar aus gutem Grund, man wollte vor allen Dingen verhindern, dass irgendjemand auf eine irrsinnige Idee kommt und versucht, jemand anderen mit diesem Namen Jahwe zu verfluchen. Also zu sagen, je, verfluch dich und deswegen bist du jetzt verflucht. Um das von vornherein zu verhindern, wurde dieser Name Jahwe nicht ausgesprochen, genauso wenig, wie ich ihn jetzt ausgesprochen habe. Es ist dem Frommen unerträglich, den Namen Gottes zu verwenden im gleichen Satz wie ein Fluchwort. Das geht nicht. Also Gott ist pures Heil, pure Gnade, pure Gabe. Es zerreißt dich, du kannst es nicht. Deswegen machen die jetzt einen Trick und statt dem Gottesnamen sagen sie immer der Herr. Heute ist euch der Gesalbte, der Messias geboren, der gleichzeitig der Herr euer Gott ist. Und jetzt muss man einfach eine Sache sagen. Entgegen den heidnischen Vorstellungen, die bei uns deutschsprachigen Leuten dauernd im Gehirn umsausen, weil wir sind einfach nie wirklich christianisiert worden, das war nur so eine oberflächliche Husch-Husch-Schnellaktion, ist Gott einer, der ein ganz ein sturer Hund ist. Also der ist so stur, das kann man sich gar nicht vorstellen. Alles, was er macht in dieser Welt, dient der Befreiung des Menschen. Damit wird auch klar, was das Heil ist. Die Geschichte Gottes mit seinem Volk beginnt in Ägypten. Beginnt dort, wo diese Menschen völlig versklavt sind, wo es so weit geht, dass man sie als Volk ausrotten will, dass man ihnen die Möglichkeit des Lebens nehmen will. Gott macht sie verantwortlich für sein Volk, kämpft mit den ganzen menschlichen Schwierigkeiten und Bestialitäten und führt sie hinaus in die Wüste und dort gibt ihnen dann wunderbar was zu essen und erhaltet sie am Leben und so weiter und so fort. Dort gibt es eine totale Einigkeit zwischen Gott und Volk. Gottes Tun in dieser Welt richtet sich immer auf die Befreiung. Denn, und das ist jetzt das Harte am ganzen Christentum, das Christentum beginnt immer mit der Aussage, ich bin nicht frei. Ich stehe unter der Herrschaft von Ängsten, ich stehe unter Zwängen, ganz massiven Zwängen, zum Beispiel, ich muss Geld verdienen, ich darf jemandem, der mir irrsinnig auf die Nerven geht, nicht ins Gesicht sagen, sie Arschloch, lassen Sie mich endlich in Ruhe, weil der hat mehr Macht als ich. Ich habe ganz viele Probleme, wirklich in die Freiheit hineinzukommen. Ich brauche Gottes Hilfe. Ich brauche Gottes Hilfe, um aus all diesen Zwängen, unter denen ich nun einmal als sterblicher Mensch lebe, in die Freiheit hineinzukommen. Meine Lieben, ich möchte Ihnen hier etwas ganz Persönliches erzählen. Mein Glaube beginnt mit dem einfachsten aller Gebete. Da war ich ein Kind, ich bin sehr, sehr streng erzogen worden. Und dann habe ich einmal ein Gebet gelernt, das war meinen Eltern nicht so wichtig, die waren nicht besonders fromm, aber das war, müde bin ich, geh zur Ruhe, schließe meine Äuglein zu. Und jetzt war ich ja schon immer irgendwie ziemlich gescheit, das sage ich schon. Und da ist mir was aufgefallen, da habe ich mir dann gedacht, Moment einmal, ich muss zu allen Leuten immer höflich sein und sie sagen. Und die sind immer alle ganz wichtig, diese ganzen Erwachsenen, da muss man immer irrsinnig höflich sein und so. Auch wenn mir die also eher Angst gemacht haben und ungute Typen waren, immer höflich, immer sie und so weiter und so fort. Und dann habe ich bemerkt, das gibt Gott und zu dem darf ich du sagen. Es klingt jetzt vielleicht für Sie lächerlich, aber das war die größte Befreiung, die ich in meinem Leben jemals erlebt habe, dass ich gewusst habe, es gibt einen, der hat noch mehr Macht und zu dem darf ich du sagen. Und für mich hat es dann immer gleich geheißen, das ist mein Freund. Also man darf nur zu Freunden du sagen, das habe ich schon gewusst. Allen anderen muss man sie sagen und zu Freunden sagt man du. Und das ist aber der Allerwichtigste. Das klingt jetzt vielleicht kindisch für Sie, aber das ist das, was meinen Glauben bis heute ausmacht. Das ist mein Wissen, das ist mein Weihnachten. Ich kann zu Gott du sagen, zu meinem Befreier. Damit ja, ist dieser eine Satz, glaube ich, für Sie alle auch klar geworden. Du, mein Befreier, kommst in die Welt als mein Freund, als Mensch. Ich kann neben dir stehen, ich kann dir in die Augen schauen, du schaust mir in die Augen, du umarmst mich, du hilfst mir weiter, du lässt mich nicht allein, du bist etwas geworden, du großer Gott, was ich allen Ernstes anfassen kann und was mich anfasst. Das ist in Wirklichkeit Weihnachten. Jetzt werden Sie vielleicht eines drauf fragen und sagen, na gut, jetzt weiß ich das. Und was soll ich jetzt da mit meinen Kindern tun? Nicht, denen muss ich irgendwas erzählen vom Christkind und so, und das bringt die Geschenke an Schmoren. Sie können ihnen ganz einfach sagen, Christkind, das ist der kleine Jesus. Und sie können den Kindern ganz einfach sagen, wenn du Angst hast und so weiter und so fort, dann befreit dich dieser Jesus. Das ist dein Freund, der geht mit dir und der kämpft mit dir. Aus einem ganz einfachen Grund, es gibt keine Art von Menschen auf dieser Welt, die so viel an Gewalt erleiden wie Kinder. Wenn man sich viel mit Psychologie beschäftigt, dann weiß man erst, in welcher argen Welt Kinder leben. Sie verstellen sich dauernd, sie tun dauernd so, wie wenn eh alles okay wäre, sie tun dauernd so, wie wenn sie sich irrsinnig freuen täten, wenn die Eltern was zu ihnen sagen täten und so weiter und so fort. Und sie haben in Wirklichkeit einen unglaublich klaren Blick, wie sehr ihre Eltern ihre Herren sind. Das Ganze steigert sich unglaublich hart zu Weihnachten. Bei den Kindern, die geschieden sind, die zwischen Vater und Mutter hin und her geschossen werden in den Weihnachtsfeiertagen, wo sie dann am Schluss vielleicht sogar bemerken, dass die Eltern mit der Stoppuhr daneben stehen und sagen, wann bist du bei mir und so weiter und so fort. Und diese Kinder, die leiden zu Weihnachten ganz furchtbar. Kinder haben einen ganz, ganz klaren Blick und sie spüren das unglaublich genau, wo sie die Herren in dieser Welt haben. Und es gibt niemanden, der so sehr Befreiung braucht. Und es gibt auch niemanden, der deswegen so klar sagt, ja, dieser Jesus, dieser Mensch, das ist jemand, mein Spielkamerad, das ist der gute Freund, das ist der, der mir hilft, wenn ich nicht weiter weiß. Und so weiter und so fort, wie Kinder. Und Kinder haben einen so tiefen Glauben, dass sie ihren Befreier sogar auch als Kind verstehen können, weil viele von ihnen schon ein berechtigten, ganz, ganz tiefen Zweifel an allen haben, die erwachsen sind und groß sind. Sagen Sie Ihren Kindern doch mal die große Geschichte des Befreiers. Des Befreiers, der gleich groß ist wie Sie und doch unendlich viel Kraft hat und der Sie aus Ihren ganzen Unterdrücktsein, Bedrücktsein, Objektsein und so weiter und so fort herausholt. Sie werden erstaunt sein, wie es genau, haargenau, die Kinder das verstehen. Und damit fehlt uns nur noch eines, der große Mut, dieses Kind, das dann geboren wird, wirklich anzusprechen als der Messias, der Christus, jener eine, der nur tut, was Gott will und dem alle menschlichen Regeln völlig wurscht sind. Und alles, was er tut, dient dem einen, nämlich unserer, oder besser gesagt ihrer, Befreiung. Und ich wünsche es Ihnen von Herzen, dass Sie sich alle diese Worte, der Heiland, der Messias, der Christus, vor allen Dingen aber der Herr, durch Kopf und Herz und Magen gehen lassen und dass Sie sich gut vorbereiten, damit Sie es dann wirklich erleben, wenn der geboren wird. Einen gesegneten Abend, einen wunderbaren Advent, euch allen.